Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wunderwerke Skyped. Mein Name ist Martin Scott. Ich gehöre zum Referententeam Wunderwerkes und empfange bei Wunderwerke Skyped für jeweils 30 bis 50 Minuten einen Gast. Für ein jedes solches Gespräch fertige ich nicht viele Notizen an, sondern folge maßgeblich einer Gesprächsthese, die ich im Kopf habe, und versuche auf dieser Basis mit meinem Gast in eine Unterhaltung zu kommen. Die Gesprächsthese für den heutigen Talk lautet: Meine Güte, der CVJM Deutschland hat einen neuen Generalsekretär und er heißt Hansjörg Kopp. Wer ist Hansjörg Kopp? Hansjörg Kopp hat sein Büro in Kassel in der Mitte Deutschlands, dort wo der CVJM Deutschland seinen Sitz hat. Denn Hansjörg Kopp ist seit 3 Jahren Generalsekretär im deutschen CVJM und damit Nachfolger seines Vorgängers Roland Werner. Hansjörg Kopp hat Familie, läuft gerne, scheint ein sehr disziplinierter Mensch zu sein, mag Fußball, ist Christ, ursprünglich Drucker, dann Theologe und Pfarrer. Und was ansonsten noch zu seiner Person zu sagen ist, wird hoffentlich nach diesem Gespräch deutlich geworden sein. Es ist Zeit für einen Anruf bei Hansjörg Kopp.
CVJM in Deutschland, Hansjörg Kopp, hallo.
Martin Scott aus Essen von Wunderwerke. Lieber Herr Kopp, guten Tag.
Hallo, wir können gerne du, wenn das okay ist. Ich bin Hansjörg, du bist Martin.
Okay, danke schön, Hansjörg. Freut mich, dich zu hören. Wir sprechen uns das erste Mal.
Ja, das ist so. Mittlerweile bin ich seit gut 3 Jahren hier im CVJM, seit 3,5 Jahren als Generalsekretär, aber ich habe es noch nicht überall hingeschafft und deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir, mit Wunderwerke.
Das ist in der Tat so. Wir haben hier in Essen eine Checkbox noch offen. Besuch Hansjörg Kopp, beziehungsweise Besuch bei Hansjörg Kopp. Aber du bist ja auch noch nicht so lange im Amt als Generalsekretär im CVJM Deutschland, ne?
Naja, das ist immer eine Frage der Perspektive. 3,5 Jahre, das ist, ja, ich würde sagen so, die hat es auch gebraucht, um in CVM-Netzwerk und anderen Netzwerken anzukommen. Ich bin eher so von außen gekommen, also ich bin schon immer CVMer oder seit meinem 11. Lebensjahr. Aber ich war vorher nicht so auf in den großen christlichen Werken vernetzt etc. Und von daher hat das so seine Zeit gebraucht, zumindest 2,5 Jahre, würde ich sagen, knapp 3, bis man rumgekommen ist. Und das letzte Jahr jetzt Corona-bedingt war ja eh nochmal ein sehr herausforderndes. Von daher rechne ich es immer noch so im 3. Jahr, was Kontakte und Netzwerke und Besuche angeht.
Ich höre da so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, wäre Corona nicht gewesen, wärst du selbstverständlich schon bei Wunderwerke zu Gast gewesen, weil du ja innerhalb der ersten 3,5 Jahre die großen Werke und Verbände besuchen wolltest.
Ja, unbedingt. Das hätte ich natürlich gerne gemacht. Aber wie gesagt, dann kam eben ab März Corona, sonst wäre es irgendwie für den Sommer angestanden.
Ja, ja. Sehr schön. Hansjörg, lass uns mal von vorne anfangen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob jeder unserer Hörer ein Gesicht vor Augen hat, wenn er hört Hansjörg Kopp, CVJM-Generalsekretär im CVJM Deutschland in Kassel. Lass mal ein paar Augenblicke darauf verwenden, dich zu beschreiben, dass man dich näher kennenlernen kann. Also, ich habe schon gesagt, du sitzt und wohnst und lebst und arbeitest in und aus Kassel heraus als Generalsekretär für den CVJM Deutschland, aber wenn man dich jetzt gerade so sprechen hat hören, dann ahnt man, du hast eine süddeutsche Wurzel.
war so deutlich zu hören. Meine Frau kommt aus Hamburg. Und eigentlich dachte ich, mittlerweile wäre es so gut,
Ich
komme.
Dann kann ich mal kurz einen Hamburg-Test mit dir machen. Hummel, Hummel.
Mors, Mors.
Ja, gut.
Ja, okay. Aber ja, den musste ich gut vor der Ehe ablegen als Eignungsprüfung. Nein, also ich komme von der Schwäbischen Alb. Richtig Ostalb. Also Württemberg.
Von der Ostalb.
Genau, aus Heidenheim. Heute legendär, weil Doch, weil zweite Bundesliga und ich wollte kurz fragen, Rot-Weiß Essen ist jetzt wie viel der Liga? Und ich wollte jetzt auch nicht fragen, wie am Sonntag der FCH gegen den HSV gespielt hat, wenn du aus Hamburg kommst, aber das muss man jetzt nicht vertiefen. Genau, ich komme von der Ostalb, bin da groß geworden mit zwei größeren Brüdern und einer kleineren Schwester und in einer Unternehmersfamilie. Meine Eltern hatten eine Druckerei. Genau, bin da zur Schule gegangen und habe dann nebenbei auch immer gelernt, dass das Geld nicht vom Himmel fällt.
Ich kann gerade vorübergehend meine nächste Frage noch nicht stellen. Ich bin noch mit dem Notieren beschäftigt. Hans-Jörg Kopp ausladen. Alles klar. Die Spitzen gegen den HSV wurden vernommen, Herr Kopp. Ab sofort wieder per Sie. Hans-Jörg, du bist Pfarrer, Theologe.
Ja, das bin ich. Genau, ich habe viel Kinder- und Jugendarbeit gemacht und dann hatten Menschen um mich herum erst den Eindruck, dass das für mich meine Aufgabe wäre, sozusagen beruflich, wie sagt man da, hauptamtlich zu werden. Also, dass man von Jesus reden darf, dass das zum Beruf werden kann. Und dann dachte ich, ja gut, dann gehe ich auf, so weiß ich, eine CVM-Kolleg oder ein Joanneum und gehe dann später in die Kinder- und Jugendarbeit und habe nach dem Abitur Zivildienst gemacht und während des Zivildienstes gingen irgendwie gefühlt, wie sagt man da so schön, die Wege weg von einer gerade benannten Ausbildungsstätte hin zur Universität und zum Theologiestudium. Ja. Und habe Theologie studiert, ohne jetzt zu sagen, ich will unbedingt Pfarrer werden, weil ich den Eindruck hatte, das ist sozusagen das Berufsbild, das ich vor Augen habe.
Gab es denn irgendetwas, was gegen die Kinder- und Jugendarbeit gesprochen hat, gegen den COM-Sekretärsberuf vielleicht gesprochen hat und für den Pfarrer gesprochen hat? Kann man das so sagen?
Nein, da gab es nichts, was dagegen gesprochen hat, gar nicht. Das war eher für mich selbst irritierend, dass gefühlt manche frommen Menschen reden davon, dass Türen sich öffnen und andere sich verschließen. Und so habe ich den Weg ins Theologiestudium wahrgenommen, hatte da so ein oder anderes eindrückliches Erlebnis, das ich auch so deuten würde, dass das so von Gott geführt war und der dazu Menschen benutzt. Und dann habe ich Theologie studiert, habe aber auch im Studium schon gesagt, was am Ende als Beruf, also was ich damit beruflich anfangen werde, das liegt nicht in meiner Hand, sondern auch da bin ich gespannt, was Gott vorhat. Und Jugendarbeit hat mich nie losgelassen, deshalb ist es spannend, dass ich war dann Gemeindepfarrer, hatte danach eine Sonderpfarrstelle, die sich auch mit Jugendthemen und mit Jugend beschäftigt hat, dass ich dann beim CVM jetzt hauptberuflich gelandet bin und damit zwar zum Dachverband nicht mehr in der operativen Kinder- und Jugendarbeit, aber dem CVM hauptamtlich leitend vorangehen soll oder darf und will. Das war irgendwie spannend, dass sich da sozusagen ein Kreis schließt, den ich anfangs mal dachte, dass der, also ein Weg sich sozusagen dann in die Richtung ergeben hat.
Generalsekretär im CVM Deutschland zu werden, das kann man ja nicht planen. Sieht es dennoch wie eine, passt es in deine Biografie?
Also man kann das in der Tat nicht planen. Als die erste Anfrage kam, saß ich mit einer anderen Person im Auto und die hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Also, und ich dachte, im Auto sitzt noch jemand und die Anfrage geht gar nicht an mich. Aber wir waren nur zu zweit und dann wusste ich...
So seid ihr Schwaben.
Ja, so seid ihr Schwaben. Genau, es ging dann doch an mich irgendwie und ich konnte keine Ausrede finden. Also es gab danach Freunde, die mich von früher kannten, die sagten, da geht jetzt was, da kommt was nicht zu einem Ziel, aber das ist irgendwie für sie so ein Bild gewesen, jetzt nicht Generalsekretär, weil da konnte sich ja keiner was drunter vorstellen, aber dass das mal in der Leitungsfunktion innerhalb des CVM so ist, das hatten manche vor Augen, ich persönlich nicht, weil ich das Privileg hatte, schon im Studium, das ich ja gerade anklingen lassen, dass jede berufliche Position, die ich eingenommen habe oder jede Funktion, die ich eingenommen habe, dass ich mich immer erst dann drauf beworben habe, wenn man mich aktiv darum gebeten hat, meine Bewerbung einzureichen. Und von daher war mein Leben oder unser Leben auch als Familie immer von Überraschungen geprägt. Also von Gottes Überraschung für unser Leben und mein Leben. Und dass das jetzt hier, dass ein Schwabe nach Nordhessen kommt, das war in der Tat nicht geplant und nicht vorgesehen.
Jetzt ist ja der Sitz als Generalsekretär nicht relativ unprominent besetzt gewesen vor deiner Amtszeit. Die letzten drei hießen Parzani, Wolfgang Neuser und Roland Werner. Hast du Muffensausen gehabt vor diesem Sessel? Mir würde es auf jeden Fall so gehen. Also nur, falls mal jemand mit mir Auto fahren will.
Ja, hatte ich. Total. Oder Muffensausen, Respekt. Großen Respekt vor der Leistung der Vorgänger und auch ja vor Ulrich Barzani auch noch andere, die CVM dann als Generalsekretärin in die Zukunft geführt haben, ihr Profil auch in den CVM eingebracht haben. Und durchaus spannenderweise ist bis heute von den dreien Ulrich der am meisten geprägt hat. Der war nicht am längsten da, ist bis heute ein sehr bekanntes Gesicht in Deutschland, in der christlichen, zumindest in den christlichen Netzwerken. Das ist heute noch so, dass mich manchmal Leute ansprechen, so, dann bist du also der Nachfolger von Ulrich Barzani.
Ja.
Dann kann ich sagen, ja, aber da gab es noch zwei dazwischen. Genau. So, aber durchaus, also man geht insgesamt so eine Funktion mit Respekt an. Da sagte jemand, als wir so, ich persönlich auch in der Entscheidungsfindung war, sagte, das ist wie ein kleines Bischofsamt. Ich weiß nicht, ob man es so beschreiben kann, aber das zeigt so ein bisschen die Dimension in der Wahrnehmung, was den CVM angeht und was natürlich dann auch die Vernetzung in Kirche und Politik angeht und so. Das ist schon, ich habe mich mutig auf den Sessel gesetzt, aber ich wusste auch, dass das eine Aufgabe ist, da reinzuwachsen sozusagen.
Jetzt ist es ja spannend mit jemandem, der ja in diesem Business, würde ich sagen, sind 3,5 Jahre, die du jetzt Generalsekretär bist, immer noch, also die versetzen dich immer noch in die Lage, ein bisschen auch von außen auf das System und auf die Marke zu schauen. Der CVM, was sind seine drei Top-Stärken?
Ich erlebe bis heute unglaublich viele leidenschaftliche Menschen im CVM. Also Leidenschaft ist eine.
Mhm.
Die zweite, er hat einen konkreten Auftrag, der ist missionarisch zu wirken und zivilgesellschaftlich von Grund auf. Und das dritte, er ist ganzheitlich. Body, Mind and Spirit, wir übersetzen es ja so ein bisschen unglücklich mit Körper, Seele und Geist. Das ist schon kennzeichnet bis heute für den CVM. Und das sind Dinge, die alle drei, die ihm Kraft geben, CVM-Arbeit und christliche Kinder- und Jugendarbeit in die Zukunft zu entwickeln.
Ich würde das gerne nochmal wiederholen. Der erste Begriff war leidenschaftlich, der dritte war ganzheitlich, den zweiten habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Sagst du ihn nochmal?
Den sage ich gerne nochmal. Der CVM hat von seiner Gründung her einen doppelten Auftrag. Der ist der, dass er missionarisch ist, um Menschen zu glauben, an Jesus Christus einlädt, und zum anderen, dass von Anfang an CVM sich als zivilgesellschaftlicher Akteur versteht.
Mhm. Gibt es für dich da eine Brücke zwischen diesen beiden Begriffen?
Absolut. Also die Frage ist, ob man sie so stark trennen kann, wie wir vielleicht am CVM an mancher Stelle versucht haben, über Jahre sie zu trennen. Wenn ich Menschen von Gottes Liebe weiter sagen will, dann will ich auch, dass sie nicht nur geistlich, sondern auch menschlich sozusagen ein besseres Leben haben. Mhm. Und dann würde ich sagen, es ist unabdingbar und untrennbar damit verbunden, dass ich mich zivilgesellschaftlich engagiere.
Hans-Jörg, ich habe einen Fragebogen, mit dem ich meine Gäste ab und zu ein wenig trieze. Der Fragebogen ist so aufgebaut, dass er 100 Fragen beinhaltet, wobei Frage 1 völlig unerheblich ist und Frage 100 völlig bekloppt. Also stehen dir Fragen von 2 bis 99 zur Verfügung und ich erlaube meinen Gästen, sich drei verschiedene Nummern rauszupicken. Du weißt ja nicht, welche Frage sich hinter welcher Nummer verbirgt, und ich stelle dir dann die jeweilige Frage. Einverstanden?
Ich sag mal drei Zahlen, 21, 44, 55.
Die habe ich jetzt hier notiert. Hier kommt Frage 21 für dich. Was hast du letzte Nacht gemacht?
Geschlafen und sogar durchgeschlafen. Ich habe gestern war Sonntag und ich habe es geschafft, so ab 8:45 oder so den aktuellen Tatort zu gucken. Das gelingt mir Sonntagabends manchmal.
Genau. Hast du so ein Abendritual?
Ja, ich schaff's noch 3-4 Seiten zu lesen und zu beten und dann schlafe ich ein.
Bist du ein guter Aufsteher?
Ja, eigentlich schon. Heute war es 5.45 Uhr, damit ich 5.55 Uhr zum Joggen gehen konnte.
Was bitte? Du stehst um 5.45 Uhr auf und gehst um 5.55 Uhr joggen? Das ist ja für jemand wie mich vollkommen nicht nachvollziehbar. Das mir fehlt jeder Nachvollzug. Kannst du mir das bitte mal erläutern?
Na, das ist einfach eine Frage von, wie kriege ich das dass ich mich bewegen will und weiß, dass ich es tun muss, im Sinne von, es tut mir gut körperlich, es macht mich ausgeglichener, es steigert die Qualität meiner Arbeitsergebnisse etc. Und dann ist die Frage, wann ich das eben unterkriege, also zeitlich unterkriege. Und abends schaffe ich es nicht. Oder dann denkt mein Körper, wenn ich laufen gehe, oh super, es ist morgens und dann ist die Nacht gelaufen. Und deshalb muss ich es morgens so früh machen. Ich gehe aber dann auch nur eine halbe Stunde oder so, damit ich danach mit den Kindern den Tag starten kann, weil das in der Regel die einzige Mahlzeit ist, bei denen ich wirklich mit ihnen zusammen bin.
Meine Fresse, das klingt nach einem sehr disziplinierten Menschen.
Ja, manchmal. Ich mag aber auch gerne Schokolade und Chips. Und da bin
ja,
ich
nicht das, sind, das sind immer die Ausreden von euch Disziplinierten. Schokolade und Chips. Oh. 5.45 Uhr aufstehen, 5.55 Uhr joggen gehen, das ist diszipliniert. Jeden Morgen?
Ja, 4 von 5 Werktagen schaffe ich es gerade, ja.
Leck mich fett. Dein Lieblingsfach in der Schule?
Nächste Frage.
Okay, da musst du mir eine dritte Frage nochmal geben.
Also meine Schulbiografie war jetzt nicht so unbedingt vorzeigefähig. Wir waren in meiner Klasse gestartet, ich sag mal kurz zwei Takte, ich sag dann auch noch was zum Lieblingsfach. Wir waren gestartet mit 5 Mädels und 20 Jungs in meiner Klasse und ab Klasse 10 waren die Mädels alle weg und wir waren...
Ach, ein, das wir hatten ist ein aber großartig, traurig. Dann ja, gab es da gar keinen Grund mehr in die Schule zu gehen.
Doch, in den Parallelklassen war das super spannend, aber die Kultur in der Klasse, also das eine, die Kultur in der Klasse war so eindrücklich anders, mit dem Erfolg, dass uns eigentlich niemand unterrichten wollte in Klasse 10 und 11. Das hat jetzt nicht unbedingt zu guten Ergebnissen beigetragen, aber wir hatten irre viel Spaß in der Klasse. Und dann hatte ich am meisten Interesse an Fächern wie Gemeinschaftskunde in der Tat, in Politik.
Das kann ich gut nachvollziehen, aber geht ja weniger um mich, vielmehr um dich. Frage 55, Interesse für Partys? Also wir können gerne an einer anderen Stelle auch noch über die Herkunft meines Fragebogens diskutieren, aber jetzt ist das jetzt erstmal die Frage. Hast du Interesse an Partys?
Früher war ich durchaus auf Partys, ja, und hatte auch ein gewisses Interesse daran. Jetzt bin ich irgendwie spießig und wer 5.45 Uhr aufsteht, kann nicht die Nacht durchfeiern, ne?
Ja, Joggen, Tatort, wir bekommen einen Eindruck von dir. Wer gehört denn eigentlich zu dir?
Zu mir gehören Ann-Kathrin, die ist 45, aus Hamburg gebürtig.
Das kann man gar nicht oft genug betonen.
Ja, genau. Eigentlich Gymnasiallehrerin und promoviert gerade in Erziehungswissenschaften. Meine und unsere Kinder sind deren 3. Emma ist 15, Peter ist 13 und Anna ist noch 9.
Ein halber Nesthaken.
Ja.
Und als Familie wohnt ihr auch in Kassel. Da hat der Zivil in Deutschland seinen Sitz und du dein Büro als Generalsekretär. So ist der erste Bogen rund. Der CVM hat es in der letzten Zeit nicht so ganz leicht gehabt, sich in der Öffentlichkeit darzustellen, ist zumindest mein Eindruck gewesen. Und das sage ich ganz unbeleckt, weil ich den CVM eigentlich nur so privat verfolge. Ich bin privat persönlich Mitglied in einem der CVM hier bei mir in der Region und bekomme die Publikation des CVM. Und ich hatte immer, auch schon seit längeren Jahren, den Eindruck, der CVM hat eine Schwierigkeit, pointiert darzustellen, was er eigentlich machen möchte. Und ein zweiter Eindruck, den möchte ich dir auch gleich noch mitgeben. Das Thema Bildung durch die Hochschulausbildung nimmt enorm viel Raum ein in der CVM-Außendarstellung, wo früher viel mehr Programmatik im Bereich von Kinder, Junge, Jugendarbeit und junge Erwachsenenarbeit beheimatet war. So, das ist eine riesengroße Frage. Darüber würde ich gerne einen Augenblick lang mit dir reden.
Das ist gut. Ich versuche, beides im Gedächtnis zu behalten. Ich sage mal zum Ersten, wir haben vor einiger Zeit in der Konferenz der Generalsekretäre der CVM Deutschland hat 13 Mitglieder, davon sind 11 so in der Fläche, also was die Bundesrepublik abdeckt. In dieser Runde haben wir mal versucht aufzulisten, wie sich CVM-Arbeit ereignet, also was eigentlich CVM alles macht. Und haben sind schnell von einem Listensystem abgekommen und haben eine Art, wir sagen immer Wimmelbild, das sind so Bilder wie so, wenn man mit Kindern Bücher anguckt, was findest du noch auf diesem Bild, entwickelt, weil das derart vielfältig ist, dass in der Tat eine spannende Frage ist und das sind wir nur beim CVM in Deutschland und nicht mal bei der weltweiten Bewegung. Was ist CVM und wie ereignet sich CVM? Da ist mittlerweile von der Kita bis zum Segelclub immer nicht, also in, eher in einzelnen Erscheinungsformen, aber es gibt im CVM Kita und Segelclub und dann gibt es natürlich das, was wir zunächst vor allem darunter dahinter erwarten, ist Kinder- und Jugendarbeit, Jungscharen, das Sport, ein wichtiger Bereich, Tensing, all das ist ganz viel, aber es ist in der Tat ein Bild mit sehr, sehr vielen Stichworten entstanden.
Und aber wenn du da mal welche herauspicken solltest aus diesem Wimmelbild, um jetzt mal in deinem Bild zu bleiben, da gibt es jetzt meinetwegen das Segelzentrum mehr so als Einzelvorkommen und die Kita vielleicht mehr so als Einzelvorkommen und deswegen in deinem Wimmelbild auch vielleicht sehr, sehr klein nur abgebildet. Es gibt doch gewisse Markenkerne, oder? Also, genau, oder bin ich ewig gestrig von gestern?
Nein, also eine ist sicherlich immer noch Jugendgruppenarbeit. Also was passiert in der Arbeit mit Kindern? Was ist im Teenager- und jungen Erwachsenenbereich? Dazu gehören Freizeiten und Reisen, Lager, Fahrten, Tenzing, also musisch-kulturelle Bildungsangebote. Der Sportbereich, das ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis, dass CVM immer schon eine hohe Sportaffinität hat, dass so Sportarten wie Basketball und Volleyball aus dem CVM kommen. Und gleichzeitig erleben wir, dass vieles, was wir traditionell mit CVM verbinden, zurzeit einen starken Transformationsprozess erfährt. Und jetzt nicht nur im Blick auf Corona und die letzten 10 Monate, sondern zuvor ja schon auch die Frage war und ist, wie geht zum Beispiel Jugendgruppenarbeit, die über viele, viele Jahre CVM-Arbeit ausgemacht hat, in die Zukunft? Wenn Gruppe heute anders funktioniert oder Kinder und Jugendliche heute eben, dass ich mehr Zeit in der Schule verbringen müssen oder. Da gibt es ja viele Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt und die Auswirkungen auf diese klassisch, sag mal, traditionellen und sehr wichtigen Handlungsfelder von CVM haben.
Was sind denn da so die deutlich hervortretenden Herausforderungen?
Naja, eins ist zum Beispiel die Zeitverdichtung bei jungen Menschen. Die Schule ist Lebensort geworden. Das zweite ist, dass eine zunehmende Säkularisierung in der Gesellschaft natürlich auch vor einer Organisation wie dem CVM nicht Halt macht. Und wenn eine Organisation wie Kirche, auch wenn der CVM freies Werk ist, eine Organisation wie Kirche gesellschaftlich an Akzeptanz einbüßt, eine Transformation erfährt, dann hat das auch Auswirkungen auf die Arbeit von CVM, der vielerorts im Auftrag von Kirche Kinder- und Jugendarbeit macht. Oder es war über viele Jahre ja ein enges Netz zwischen CVM und in der Regel Ortskirchengemeinde. Wer bietet sozusagen für welche, wer macht für welche Altersgruppe Angebote? Und auch da merken wir, dass da Kirche nicht mehr so einfach funktioniert, wie sie vielleicht vor 20, 30 Jahren funktioniert hat, dass das in vielen traditionellen Feldern eben Auswirkungen auf CVM-Arbeit hat.
Wenn ich so zwischen den Zeilen als Antwort heraushöre, in der letzten Zeit war es auch etwas schwierig, den CVM in der Öffentlichkeit pointiert darzustellen, weil wir so viel mit uns selbst in Klausur gehen mussten. Habe ich das dann richtig zwischen den Zeilen gehört?
Nee, ich glaube, die Frage ist, wer stellt CVM dar? Und wenn wir die Kraft des CVM in dem besteht, was vor Ort passiert, das ist eine Graswurzelbewegung, dann ist die Frage, wer nimmt was von wem wie in der Öffentlichkeit wahr? Also was nimmst du zum Beispiel in Essen wahr von CVM? Und eigentlich müsstest du da das vor allem wahrnehmen, was im CVM Essen oder Emotion oder sonst irgendwie passiert. Und aus meiner Sicht weniger das, was der Gesamtverband und noch weniger aus meine Person oder so macht. Ich finde, wir sind im Moment dabei, das Netzwerk und die Marke, glaube ich, so zusammenzubringen, dass wir da schon versuchen, sichtbar zu werden. Es ist, glaube ich, die Wege sind anders, als sie vielleicht zu Uri Parzanis Zeiten waren.
Das mag sein. Danke für das Stichwort. Das kam mir nämlich auch gerade noch in den Sinn. Ich möchte dich nämlich kurz provozieren. Also ich kann mich schon noch an eine Zeit erinnern, wo ich dem CVM selber angehörte als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Da war natürlich maßgeblich prägend für das Bild von CVM das, was ich vor Ort erlebte. Aber es gab regelmäßig aus Kassel mit Tuten und Horn Botschaften und Ansagen und Orientierungsworte, sage ich mal. Den ist auch zu der Zeit nicht jeder gefolgt, aber es gab sie. Ist das die Aufgabe eines Generals? Hat sich die Aufgabe verändert oder ist einfach mit dir ein anderer Mensch im Amt?
Naja, zunächst ist ja mal die Frage, was passierte zwischen 2005, als Ulrich Porzan in Rente ging, und dann 2020. Da habe ich persönlich auch in dem Maße die Worte nicht mehr so wahrgenommen. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass manches mit Ulrich in Person so laut und prägnant verknüpft war. Und dann ist es mir in der Tat so, glaube ich, da sind wir unterschiedlich von der Person. Er und ich, für mich ist es eher wichtig, dass wir miteinander als CVM vernetzt einen Weg in die Zukunft gehen. Und viel mehr, es gibt so viele hochbegabte Menschen im CVM, dass das gar nicht allein ein General, wie du sagst, oder Generalsekretär sein muss, sondern wir ganz andere Menschen haben, die da vielleicht noch besser das Potenzial des CVM zum Leuchten bringen. Und dann ist die Aufgabe des Generalsekretärs auch, das zu ermöglichen und entsprechend Menschen zusammenzubringen.
Mhm. Du hast natürlich recht. Ulrich Porzani ist 2005 das letzte Mal im CVM Deutschland federführend tätig gewesen. Dazwischen waren zwei andere Generalsekretäre noch im Amt. Der CVM Deutschland hat sich sehr intensiv um die Gründung der CVM Hochschule bemüht und gekümmert. Das war ja auch der zweite Teil meiner umfangreichen Frage. Genau. Die Arbeit und das Wirken der CVM Hochschule nimmt sehr viel Raum ein. Man könnte fast denken, manchmal, so aus meiner Perspektive, wie gesagt, als einfaches CVM-Mitglied vor Ort, CVM Hochschule und CVM Deutschland sind nahezu deckungsgleich.
Ja, ich überlege, ob man das so sagen kann. So kann man es mit Sicherheit nicht sagen. Also das kann sein, dass du so wahrnimmst. Das ist in der Tat so, dass die CVM-Hochschule sich herausragend entwickelt hat seit ihrer Gründung 2009. Und dann geht ja so eine Gründung immer eine ganz einige Jahre an Gründungsgeschichte und auf dem Weg zum als Hochschule dann an den Start gehen voraus. Das heißt, es hat jetzt über dieses Projekt CVM-Hochschule die letzten bestimmt 15 Jahre im CVM Deutschland schon sehr viel Aufmerksamkeit gebunden und fokussiert. Inhaltlich, strukturell, konzeptionell, finanziell und sehr erfährt herausragenden Zuspruch. Hat tolle Menschen da in Forschung und Lehre angestellt als CVM-Hochschule. Und es prägt natürlich ein Bild nach außen. Das dann immer so ist, dass wenn man herausragende Vorzeigeprojekte hat, das andere ist ein bisschen, wo Licht, weil wenn manches ins Licht drückt, bekommt manches auch vielleicht weniger Licht ab oder weniger Aufmerksamkeit. Das wird die letzten Jahre wieder mehr Aufmerksamkeit darauf richten, auch zu fragen, was die CVM-Bewegung vom Dachverband aus über die Hochschule hinaus braucht, um zukunftsfähig zu sein. Da sind wir dran. Genau, aber das hat sich jetzt so, das braucht jetzt auch wieder Zeit. Weil wir können eine brillante Hochschule haben, in der junge Menschen begleitet werden in der Ausbildung für CVM, Kirche, Diakonie und Gesellschaft. Wenn die CVM-Bewegung als solche nicht in die Zukunft geht, dann wird irgendwann auch eine Hochschule sozusagen obsolet aus Sicht eines Trägers. Und die große Herausforderung ist die für den gesamten CVM Deutschland, wie auch für die gesamte CVM-Bewegung. Wie wird CVM in diesem Dazwischen zwischen Kirche und freien Werken, vor allem als im Kinder- und Jugendarbeitsbereich unterwegs, wie wird so eine Bewegung fit für die Zukunft, die ja in manchen Ecken dieser Republik auch durchaus in die Jahre gekommen ist?
Viel interne Arbeit, Hans Jörg, oder?
Ja, ich mag die total gerne und mache die auch gerne und erlebe, dass wir innerhalb der CVM-Bewegung in den letzten Jahren zusammengewachsen sind. Dass es bei vielen Menschen gibt, die ein Interesse haben, CVM-Arbeit vor Ort weiterzuentwickeln und auch in diesen Regionalstrukturen, aber vor allem auch gemeinsam zu überlegen, was braucht die Marke CVM für die Zukunft und wo können wir voneinander profitieren, wo können wir Synergien schaffen, weil nicht mehr jeder Landesverband, wie das im CVM dann heißt, oder jeder Mitgliedsverband seine Sachen selber macht, sondern wir vielmehr versuchen, Dinge gemeinsam zu tun. Und das gibt mir Hoffnung für die Zukunft, weil ich bis heute glaube, dass es CVM eine unfassbar großartige Erfindung ist, die man, wenn sie es nicht gäbe, auch heute noch erfinden müsste. Und gleichzeitig, das stimmt, müssen wir eine ganze Menge Hausaufgaben machen.
Warum müsste man den CVJM heute noch immer erfinden, wenn er nicht erfunden wäre?
Zum einen, weil der CVJM von Anfang an überkonfessionell war, ökumenisch. Und wenn wir wissen, dass konfessionelle Bindung, also Zugehörigkeit zu einer Kirche, Mitgliedschaft, aber vor allem Zugehörigkeit und Konfession an Bedeutung verliert, einerseits, und wir auf der anderen Seite immer mehr in Netzwerken, Gemeinde- und konfessionsübergreifend denken, ist der CVJM hier für eine ideale Plattform. Das Zweite ist, der CVJM ist bis heute die größte internationale Jugendbewegung der Welt. Das heißt, wir sind immer schon im deutlichen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus unterwegs gewesen. Die Frage von Interkulturalität und Vielfalt hat im CVJM immer schon eine Rolle gespielt. Mhm. Und das Anliegen, junge Menschen zu befähigen, sie in ihrer Entwicklung zu stärken, auch das sind Dinge, die für CVJM super sind, und deswegen müssen wir ihn bis heute neu erfinden.
Und ich glaube, auch so dieses christlicher Club in für diese Zeit total, also mit in seiner Identität, wie er gedacht ist, eigentlich total für diese Zeit gedacht, gemacht.
Von der Grunddenke her ja, er müsste manche Frage heute bestimmt nochmal anders beantworten, als er sie vor 175 oder 176 Jahren beantwortet. Ich mache es an einem Beispiel.
Du kommst ja selber über die Dörfer, bevor wir zu deinem Beispiel kommen. Du kommst ja selber über die Dörfer. Du weißt, dass der CVJM durchaus mittlerweile etwas traditionalistisch behaftet ist.
Du meinst im Blick auf die dort engagierten Menschen und Angebote etc.
Nennen wir es mal die Atmosphäre und alles das. Ja, ein bisschen genau. Offener, bevor wir hier in Einzelschuldzuweisung gehen. Ja.
Ja, das ist so. Das ist so beides. Ich habe ja vor längerer Zeit im Gespräch mal gesagt, dass der CVJM bis heute ein hohes Maß an Innovationskraft hat. Und der gilt es noch mehr Raum zu geben. Das stimmt. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn es Menschen gibt, die mit und im CVJM sehr eng verbunden und schon viele Jahre engagiert sind, tun sich alle Organisationen immer wieder neu schwer, das Neue zu denken und wirklich zuzulassen.
Das ist auch sau anstrengend, ja.
Genau. Und dann ist Vereinsstruktur, die uns auszeichnet und kennzeichnet, an der Stelle auch manchmal herausfordernd. Wer darf denn welche Verantwortung übernehmen, auch formal? Wem wird was zugestanden? Wie früh kriege ich einen Schlüssel fürs CVJM-Haus, ob ich Mitglied bin oder nicht? Und all die Dinge, die hängen natürlich an Innovations, daran hängt auch Innovation. Ne? Wie schaffen wir es, jungen Menschen Raum zu geben, dass sie CVJM gestalten können? Und ich mache es dann, ich glaube, mein Beispiel passt gut dazu.
Ja.
In der Gründung war das nie die Frage, dass CVJM Kirche wird. Und ich glaube auch bis heute, dass es richtig ist, dass CVJM nicht Kirche ist. Und trotzdem brauchten wir zum Beispiel Antworten auf die Frage, kann sich CVJM auch als Gemeinde ereignen? Also im Sinne von, gibt es auch über Jugendgruppen hinaus Angebote, vor allem für junge Erwachsene, die attraktiv sind, die die Möglichkeit der Partizipation und Mitgestaltung, Verantwortungsübernahme, Gestaltungsspiel und Freiraum geben, in der wir zum Beispiel auch, nicht allein, aber auch Gottesdienste feiern, die junge Menschen ansprechen, die einladend sind, die eine hohe Qualität haben. All das sind Dinge, die wir dann über das, wie wir über viele Jahre CVJM gedacht haben, hinaus entwickeln und denken müssen. Aber ich glaube, dass das die Kraft dafür da ist und das Potenzial im CVJM.
Hans-Jörg, neben dem masochistischen Frühaufstehen-Drang und dem Joggen, irgendwelche Hobbys?
Ja, ich habe früher gerne gekickt beim FC Heidenheim, also so in der Jugend. Ja.
Du kannst doch nicht immer mit dem Heidenheim hier ankommen.
Nein, ich wollte...
HSV-Fan, eine ganz tiefe Narbe.
Nein, das war jetzt gerade nur das... Nein, das war jetzt gar nicht auf der Ebene gedacht. Aber ich wollte sagen, ich habe in der Tat...
Du bist viel zu schwäbisch. Du musst jetzt eigentlich sagen, jawohl, doch, absichtlich, extra.
Nein, gar nicht. Nein.
Das liegt dir gar nicht, ich merke das schon.
Nein, genau.
Du bist mit einer Hamburgerin verheiratet.
Genau, das widerstrebt meiner Stelle. Nein, also ich würde gerne Fußball spielen, wenn ich öfter dazu käme. Ich reise gerne, also jetzt nicht nur dienstlich, sondern ich freue mich unfassbar an dem, wie vielfältig diese Welt ist, die Gott erschaffen hat. Und was es da für unglaubliche Ecken zu sehen gibt. Und dafür muss man aber nicht immer nach Australien fliegen oder nach China, sondern schon Deutschland fliegen.
Auf die Westalp.
Naja, ja, auch das. Aber die ist manchmal für einen Ostelbler weiter entfernt als Schweden. Nein, ich wollte damit sagen, also das tue ich sehr gerne, reisen, weil mich das fasziniert, immer wieder Neues auch zu entdecken. Also ich bin kein Typ, der 10-mal an denselben Ort in den Urlaub fährt.
Ja.
Das war also bisher nichts
meins. Lieblingsecke? Lieblingsreiseecke?
Ja, das würde jetzt sagen, ich hätte eine. Ich finde, bisher gehört zu unserem Familienritual eine Städtereise, in Europa in der Regel, pro Jahr einmal irgendwie eher so ein bisschen chillen, wo man dann am Strand entlangläuft im Winter. Und im Sommer reicht das von, dieses Jahr waren wir in den Alpen, das kann aber nächstes Jahr aus Südfrankreich oder was auch immer Corona dann möglich macht sein. Da gibt es nicht die Lieblingsecke. Faszinierend finde ich Berge.
Westalp. Ja. Das wird die Westalp.
Da gibt es keine Gondel und Bergbahn. So hoch ist die Westalp. Großartig faszinierend finde ich in der Tat Berge. Die beeindrucken mich immer wieder. Und ich wandere gerne. Also weil ich einfach ein Mensch bin, der sich gerne bewegt.
Sehr schön. Lieblingsposition auf dem Platz?
Ja, ich habe Libero gespielt, als es den noch gab, oder auf der 10. Also immer da, wo man Verantwortung genommen hat und die anderen irgendwo hinschicken konnte. Delegation und rummeckern, das war immer meine große Stärke auf dem Platz. Ja, ich habe auf der 10 begonnen und habe als Libero geendet. Und dann musste ich meine Karriere beenden, weil den hat man auf Viererkette umgestellt.
Bevor du Lenkerposten wurdest.
Ja, genau, da war ich dann im Kopfballspiel zu schwach.
Ja. So ist das. Spielst du ein Instrument?
Ja, Gitarre für den Hausgebrauch. Also ich habe mir das mal so beigebracht, dass ich ein bisschen für mich und da, wo ich in der Gemeinde früher das gebraucht habe, Lieder begleiten konnte. Freue mich aber immer an Menschen um mich herum, die das besser können. Und habe als Kind auch Klavierunterricht. Ich wollte gerade schon sagen, genossen, meine Eltern hatten mich zum Klavierunterricht angemeldet und ich bin auch regelmäßig hingegangen. Der Ertrag war überschaubar.
Unsere Gesellschaft wird immer angespannter. Man hat das Gefühl, dass es nicht mehr vieles braucht, damit irgendwo mal eine Sicherung durchbrennt. Die Äußerungen werden extremer. Das Klima ist extrem aufgewühlt. Nicht jeder ist davon betroffen, nicht jeder ist gemeint, aber mal so von oben betrachtet, wenn man den Fokus weiter aufreißt nach Europa, sieht man das noch umso mehr. Welchen Beitrag kann der CJM hier leisten? Und bitte jetzt keine Antwort von der Stange. Deine Antwort darf gerne mit einer Überforderung beginnen. Mein Gefühl würde mir sagen, das wäre authentischer.
Okay, also dann nehme ich das Angebot gerne an und sage dazu, nächstes Mal muss der CVM die Welt nicht retten. Persönlich habe ich einen Schmerz, dass wir nicht mehr, und das wäre ein erstes, was CVM auch einbringen kann, müsste, dass wir wieder lernen, ehrlich in der Sache zu ringen und zu streiten, wo wir und auch unterschiedliche Meinungen haben, aber dass wir zumindest wieder zu einer Diskussionskultur kommen, die unterschiedliche Positionen aushält und Menschen nicht über ihre unterschiedlichen Positionierungen verurteilt. So, das ist die Frage, mit welcher Perspektive ich Menschen angucke. Der CVM kann deshalb, ich habe das ja vorhin mal anklingen lassen, aufgrund seiner internationalen Verflechtung zum Beispiel oder seines internationalen Netzwerkes, kann er sehr viel einiges mit einbringen in diese Diskurse. Wenn ich über die Situation in Belarus nachdenke und mit Menschen im Gespräch bin, dann habe ich da eben auch eine Innenansicht, wäre ein zu großes Wort, und trotzdem eine gewisse Innensicht, weil ich eben mit meinem Kollegen aus Weißrussland auch im Gespräch bin, dort war und so ein bisschen erlebt habe, was eine Kultur und was es da ausmacht, eine Nation ausmacht, in dem wie er ein kleines christliches Werk zu leiten. Das heißt, ich glaube, der CVM kann viel aufgrund seiner Geschichte mit einbringen, Verschiedenheit auszuhalten, füreinander einzustehen. So ganz am Anfang, ich komme doch mit der Geschichte des CVM. Pariser Basis, als das Grundlagendokument des CVM formuliert wurde, 1855, eine Weltausstellung. Da haben sich die Unterzeichner in der Mittagspause am Schlusstag ihrer gemeinsamen Arbeit quasi in die Haare bekommen darüber, wie man die Sklavenfrage bewertet. Es war damals eine politisch hochbrisante Frage zwischen vor allem Nordamerika, den USA und allen anderen Mitgliedern im CVM oder YMCA. Mhm. Sie haben es hinbekommen, eine Formulierung an diese Pariser Basis anzufügen oder hinzuzuschreiben, die sagt, das Entscheidende ist, dass wir uns über Dinge, die wir unterschiedlich bewerten, nicht das Wesentlichste aus dem Blick verlieren, nämlich das, dass wir für junge Menschen da sind, ihnen Gottes Liebe nahebringen wollen und sie einladen wollen zu einem guten, gelingenden Leben. Und jetzt sage ich nicht, und das, was ich jetzt meine im Blick auf die Frage, was wir auch als CVM in Gesellschaft einbringen können, ist, dass es trotzdem, dass wir Dinge unterschiedlich bewerten. Und ich habe manchen Schmerz mit dem, wenn sich Menschen über unsere Gesellschaft äußern, wenn sie nationalistische Gedanken äußern, da könnte ich die Decke hochgehen, trotzdem zu sagen, wie kann ich versuchen, manches, was nicht ganz krude ist, aushalten und Gesprächskultur und Gesprächsraum ermöglichen. Und das halte ich für eine wichtige Aufgabe, weil indem wir immer mehr polarisieren, uns voneinander abgrenzen, nicht miteinander reden, gelingt es uns immer weniger, in der Tat gemeinsam am Tisch zu sitzen und nach Lösungen zu suchen. Und ich finde, eine Aufgabe des CVM ist da, in dem Wissen zutiefst selbst getragen, geliebt, befähigt zu sein, sozusagen sowas wie ein Brückenbau zu sein, nicht zu unmöglichen Positionen, das will ich damit nicht sagen. Man muss nicht alles aushalten, aber man muss das Gespräch suchen.
Dann wäre also die immanente Gesprächsbereitschaft und Gesprächsfähigkeit der kleinste gemeinsame Nenner. Ja?
Jetzt musst du noch mal mir kurz helfen, wie ich das verstehen müsste.
Naja, also wenn du es Brückenbau nennst und wenn du sozusagen in deinen Ausführungen andeutest, wir dürfen die Gesprächsfähigkeit zu extremer werdenden Menschen nicht verlieren, auch wenn wir ihre Botschaften überhaupt nicht teilen, dann müssen wir dennoch ihnen gegenüber immer gesprächsbereit und gesprächsfähig bleiben. Und zu der Fähigkeit gehört ja ganz sicherlich auch die innere Ausrichtung der Liebe beispielsweise, der Nächstenliebe, des Blickes auf diesen Menschen aus Gottes Perspektive etc. pp. So verstehe ich dich. Dann wäre das der kleinste gemeinsame Nenner. Also wenn jetzt beispielsweise, um jetzt mal mit Schubladenbegriffen zu arbeiten, der Pegida-Demonstrant und ich zueinander kommen sollen, wir würden wahrscheinlich kein Pariser Dokument gemeinsam unterzeichnet bekommen, weil wir das unterschiedlich füllen würden, würde ich mal behaupten. Aber was wir vielleicht noch hinbekommen könnten, wäre, dass es wichtig ist, dass man miteinander redet und diskutiert. Denn der Pegida-Demonstrant will ja auch was erreichen.
Genau, und die Frage ist eben dann, wo findet diese, also wo, in welcher Form und wie findet das Gespräch statt? Also das ist für mich, glaube ich, da geht es nicht ums Hinterzimmer, aber ich habe den Eindruck, dass ganz vieles auch deshalb sich immer weiter polarisiert, weil wir in der Regel den öffentlichen Diskurs suchen.
Also CVM könnte, um jetzt auch mal einen anderen Begriff noch aus diesem Gespräch mit aufzugreifen, nämlich die Kraft der Innovation und der Vielfältigkeit, CVM könnte zeitlich relevant sehr angemessen und, um noch einen weiteren Begriff heranzuziehen, den du geprägt hast, zivilgesellschaftlich engagiert oder gar sogar missionarisch, Gesprächsformate, Diskussionsforen vor Ort entwickeln, wahrscheinlich mehr in den Städten, wobei weiß ich gar nicht, wo unterschiedlichste Menschen zusammenkommen und der CVM präsentiert sich als der Ort, das Feld, wo dieses Treffen noch möglich ist. Was vielleicht im Bürgerhaus, im Rathaus, in der Zentrale der einen politischen Partei oder der anderen politischen Partei nicht mehr möglich ist.
Sofern, und das ist dann schon natürlich die spannende Frage, sofern, also im öffentlichen Gespräch, sofern dann die Gesprächsteilnehmenden auch in dem, wenn wir jetzt im politischen Diskurs sind, auf dem Boden der Demokratie und des Grundgesetzes stehen, nicht selber vorverurteilend in ihrer Sprache agieren etc. Also die Frage ist in der Tat, in welcher Kultur und welchem Mindset sowas erfolgen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir, dass der CVM dafür zuständig wäre, Gespräche mit allen politischen Extrempositionen dahingehend zu führen oder zu moderieren, zusammenzubringen, auch nicht vor Ort, sofern du damit jetzt implizierst, dass damit dann auch Personen oder Parteien an solchen Gesprächen beteiligt wären, die menschenverachtend an mancher Stelle agieren, das Grundgesetz in Frage stellen, demokratische Prozesse in Frage stellen. Das hat natürlich auch Grenzen, was den öffentlichen Diskurs angeht. Was mir viel wichtiger war, ist die Frage,
aber wie gehen wir als Menschen damit um? Weißt du, was ich gerade denke, während ich dir so zuhöre, lieber Hans-Jörg? Es fehlt nicht mehr viel und wir werden solche Menschen in einer gewissen Menge vielleicht in unseren Gesellschaften haben. Das hieße, die alle hätten kein Gesprächsforum mehr. Ich wollte dir gar nicht irgendwas unterschieben, sondern ich fände es höchst innovativ und attraktiv, wenn es dem CVJM gelänge, solche Gesprächsforen zu bieten.
Okay, dann kann ich es nochmal anders hören, dass wir in dieser Gesellschaft, und wenn der CVJM dafür ein Ort sein kann, wunderbar, in dem wir lernen und solche Orte wieder schaffen, in denen Diskurse, Sachdiskurse möglich sind, die nicht diffamierend und menschenverachtend sind. Wunderbar. Und wir brauchen mehr davon. Und wenn der CVJM das ermöglichen kann, dann will ich gerne meinen Teil dazu beitragen. Sofern demokratische Grundprinzipien und Grundregeln gewährleistet sind, sozusagen.
Ja, ich befürchte, dass wir mit gewissen Teilen in unserer Gesellschaft da schon einen halben Schritt zu weit weg sind von, als dass das jetzt noch von jedem am Eingang dasselbe Ticket gelöst werden könnte. Das kriegen wir aber in dieser Sendung nicht mehr zu Ende diskutiert, lieber Hans-Jörg. Wir müssen nämlich auf die Uhr schauen und zum Ende kommen. Bist du gerne CVJM-Generalsekretär?
Ja, ist eine wunderbare Aufgabe.
Also und wenn jetzt nochmal jemand denken würde, den will ich da nochmal wegkriegen, welche noch tollere Stelle gäbe es, für die man mit dir nochmal Auto fahren müsste? Oder hast du die tollste Stelle überhaupt? Also ich denke, es hören hier 500.000 Hörer zu.
Ja, 3 Millionen. Also diese Stelle auszufüllen, das sage ich ohne Spaß, ist in allen Herausforderungen ein Privileg. Das ist so. Ich habe so viele faszinierende Menschen, eine eindrückliche Organisation etc. kennengelernt. Das ist echt irre. Ich bin immer noch jeden Tag neu total begeistert. Wofür man mich wegloben, also was man mir alternativ anbieten müsste, was annähernd so attraktiv wäre. Ich hatte gerade schon auf den Lippen, aber ich schluck's runter, Manager des FCH zu werden.
ja, zugrunde richten.
Ja, ich habe nichts vor Augen, weil mich im Moment nichts hier wegtreibt im Sinne von.
Kein geheimer Lieblingsberuf? Also, meiner ist Landwirt.
Ah, okay. Nee. Also manchmal wünschte ich mir, ich würde sowas haben, was sich irgendwie abgrenzen lässt, so im Sinne von, du arbeitest 8 Stunden und bist danach weg und das beschäftigt dich danach auch nicht mehr. Und dann frage ich mich sofort, wie lange würde ich das aushalten? Vielleicht 2 Wochen. Manchmal denke ich, was ich schon ganz spannend finde, ist so, wenn Leute so knifflig, knobelnd Kriminalfälle lösen. Sowas fände ich schon ganz spannend. Ich finde auch Politik super spannend. Na, also was werde ich wieder beeindruckend, wenn ich in Berlin unterwegs bin mit Bundestagsmitgliedern oder anderen, auch Leuten da im parlamentarischen System unterwegs bin. Das finde ich schon sehr, sehr eindrücklich. Dafür könnte ich mich bestimmt auch noch begeistern.
Und ganz zum Schluss möchte ich dich noch fragen, ob du eine Lieblingsbibelgeschichte oder Lieblingsbibelstelle hast.
Ich hab gerade schon gedacht, du fragst, ob ich eine Lieblingsbibel habe. Das habe ich auch. Ich freue mich auf die Basisbibel, mal ein bisschen Schleichwerbung an der Stelle, die jetzt bald als Ganze kommt. Eine Lieblingsbibel.
Wahrscheinlich sitzt der Verlag in Heidenheim, ich ahne es.
Nee, genau. Die Bibelgesellschaft sitzt in Stuttgart. Eine Lieblingsbibelgeschichte. Also eine, die mich die eine, die mich seit vielen, vielen Jahren begleitet, ist Markus 2. Das ist da, wo 4 Freunde diesen Gelähmten Jesus vor die Füße legen, das Dach abdecken, sodass das fasziniert mich an dieser Geschichte, dass die 4 für den einen eigentlich alles geben.
Ja.
Irritierend an dieser Geschichte tut mich immer wieder neu, dass Jesus eben nicht sofort ihre Erwartungen erfüllt, sondern an einer ganz anderen Stelle ansetzt.
Ja.
Und aus einer zweiten Bibelgeschichte fasziniert mich etwas, weil das die Dimension dessen zeigt, wie Jesus ist. Das ist in Lukas 7, da kommt eine Sünderin, eine Prostituierte mit Salböl und salbt Jesus. Und Jesus ist in einem Gespräch mit dem Pharisäer Simon, der sagt, das geht nicht und die darf nicht, weißt du überhaupt. Und da heißt es bei Lukas, während Jesus mit ihm, also mit Simon redete, schaute er die Frau an. Also dieses, dass Jesus den Einzelnen in den Blick nimmt und sich kümmert. Und das finde ich, das sind so 2 Geschichten, in denen das deutlich wird, die ich so eindrücklich finde, weil der Begegnung deutlich wird, zugewandt sein. Und das wünsche ich mir für mich und für uns als CVJM und als Christen, dass wir ganz viel von diesem Jesus an der Stelle lernen, dass wir zugewandt sind, dann inhaltlich nicht beliebig sind, auch das, mit missionarischer Leidenschaft unterwegs sind, aber zunächst mal den Menschen sehen.
Hans-Jörg, vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht, auch zwischen den einzelnen Themenfeldern hin und her zu hoppen. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast, Rede und Antwort zu stehen. Ich freue mich auf eine Fortsetzung eines Tages. Entweder ich komme bei dir in Kassel mal vorbei oder du bei uns in Essen. Wann auch immer wir uns wiedersehen, darauf freue ich mich. Und jetzt erst einmal für die nächste Zeit alles Gute dir und Gottes Segen für deine und eure Arbeit im CVM. Auf Wiederhören.
Wiederhören, Martin. Vielen Dank für die Zeit auch und fürs Zuhören und Fragen.
Tschüss. Sehr gerne. Bis bald.
Und das war's mit Wunderwerke Skype für diese Woche. Die nächste Ausgabe ist in 2 Wochen geplant. Da in einem Podcast aber keiner live zuhört, sondern jeder mal wieder das macht, was er will, gebe ich noch ein Datum dazu. Die nächste Ausgabe ist für den 1. April, Gründonnerstag, geplant. Ob in der Woche davor eine weitere Scott und Gott-Episode erscheinen kann, so wie wir das innerhalb der letzten Monate gehalten haben, ist zurzeit in Verhandlung mit dem Rechteinhaber. Hierüber können wir momentan keine Auskunft geben. Sämtliche Folgen von Wunderwerke Skype und auch von Scott und Gott, die jemals in unserem Podcast oder anderswo erschienen sind, sind in unserem Archiv unter wunder-werke.de/podcast abrufbar. Und noch einen attraktiven Link will ich dir ans Herz legen. Das ist der Link wunder-werke.de/spenden. Hier kannst du 1 oder 1 Million Euro als Spende an uns und unsere treue Qualitätsarbeit abdrücken, wenn du kannst und wenn du magst. Seit über einem Jahr sind wir mit unserer Arbeit, die von unseren Auftraggebern eigentlich bezahlt wird, lahmgelegt. Als Alternative bieten wir unseren Podcast an. Der ist kostenfrei und doch so unendlich wertvoll für dich hoffentlich und eben für uns, wenn du bereit bist, dein Portemonnaie zu öffnen. Wir geben unser Bestes, dir einen spannenden Podcast dafür zu liefern. Gib du bitte dein Bestes, uns finanziell zu unterstützen. Wir hören uns bald wieder. Danke für deine Aufmerksamkeit von mir und von uns. Alles Gute, gute Gesundheit, die Lebensfreude nicht verlieren und hübsch mit den Augen lächeln, gell? Ciao.